Den heutigen Predigtext finden wir in Markus 14, die Verse 43 bis 52. Und sogleich, als er noch redete, erschien Judas, der einer der Zwölf war, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken, gesamt von den obersten Priestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten. Der ihn verriet, hatte ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist, den ergreift und führt ihn sicher ab. Und als er nun kam, trat er sogleich auf ihn zu und sprach, Rabbi, Rabbi, und küsste ihn. Sie überlegten ihre Hände an ihn und nahmen ihn fest. Einer aber von denen, die dabei standen, zog das Schwert, schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus begann und sprach zu ihnen, wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen, mit Schwertern und Stöcken, um mich gefangen zu nehmen? Täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht ergriffen, doch damit die Schrift erfüllt werde. Da verließen ihn alle und flohen, und ein gewisser junger Mann folgte ihm, der ein Leinengewand auf dem bloßen Leib trug, und die jungen Männer ergriffen ihn, er aber ließ das Leinengewand zurück und entblößt floh er von ihnen. Soweit das Wort Gottes.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. An diesem Wochenende haben wir zwei wichtige Veranstaltungen in unserer Gemeinde, zwischen denen es eine enge, wenn auch vielleicht auf den ersten Blick nicht so offensichtliche Verbindung gibt. Gestern fand hier das Seminar statt von CDK, Christen im Dienst an Kranken. Das ist eine Vereinigung für Ärzte, Pflegedienstkräfte, alle, die irgendwie im medizinischen Bereich sich engagieren, um sie in ihrem Dienst vor Ort und in ihrem Zeugnis für Christus in ihrem medizinischen Umfeld zu stärken. Leben von Anfang an war das Thema, die aktuelle Abtreibungsdebatte. Es ging um eine Bestandsaufnahme in medizinischer, in juristischer, in theologischer Hinsicht und dann auch um einen praktischen Ausblick. Was können wir tun, um Menschenleben zu retten? Was können wir tun, um Mütter und andere, die beteiligt sind, auch die Väter zu ermutigen, das Kind zu schützen in seinem Leben? Und das ist auch der Grund, warum wir heute unsere Sammlung im Anschluss an den Gottesdienst zugunsten der Arbeit von Caleb durchführen werden, einer engagierten Gruppe hier vor Ort in Hannover und Langenhagen, die schon manchen kleinen Menschenkind das Leben gerettet hat. Es waren bedrückende Fakten, die wir zur Kenntnis nehmen mussten. Es war bestürzend zu sehen, wie sich auch das Rechtsbewusstsein sowohl in der Kommentierung des Grundgesetzes als auch im weiteren Volk massiv verändert hat. Und trotzdem stand am Ende ein tröstlicher Ausblick. Unsere hilflosen Menschenbrüder sind nicht schutzlos. Auch die 100.986 kleinen Menschen, die laut Statistik 2018 durch Abtreibung getötet wurden, die waren nicht ohne Würde und sie waren vor allem nicht rettungslos verloren. Gott selbst kümmert sich um sie, wie wir aus Psalm 139 und Jeremia 1 lernen. Gott garantiert ihre Menschenwürde. Und darum ist der juristische Begriff für einen Embryo so passend. Auf Lateinisch wird er nasciturus genannt. Nasciturus, das heißt, der geboren werden wird. Und in diesem Namen nasciturus steckt eine große Verheißung. Ja, sie werden geboren werden. In der Ewigkeit werden wir ihnen begegnen. Wir dürfen damit rechnen, dass wir sie im Himmel wiedersehen. Und dann werden wir, sofern auch wir da sind, mit ihnen gemeinsam unseren Schöpfer und Retter loben. Das Ziel ist die Ewigkeit. Und hier ist dann die Verbindungslinie zum heutigen Gottesdienst. Ewigkeitssonntag. Ewigkeitssonntag, dieses Fest schließt das Kirchenjahr ab. Sie wissen ja, das Kirchenjahr ist aufgebaut nach der Heilsgeschichte. Es beginnt mit dem Advent, mit der Ankunft Jesu und geht dann durch die verschiedenen Monate und Jahreszeiten den heilsgeschichtlichen Gang über das Passionsgeschehen, die Auferstehung, Himmelfahrt, Pfingsten. Heute also Ewigkeitssonntag. Wir haben diesen tröstlichen Ausblick in der Lesung gehört aus Offenbarung 21. Es wird kein Leid mehr geben, keine Tränen, keine Schmerzen, keine Trennung, keine Verlorenheit. Aber in dieser Ewigkeit steckt auch ein Schrecken. Wir werden erschreckenderweise daran erinnert, dass unser Leben hier auf dieser Erde in seiner Kürze eine Vorbereitung auf die Ewigkeit ist. Und dass es am Ende einen doppelten Ausgang geben wird, wie die Bibel sagt, Himmel oder Hölle. Wir gehen auf dieses Ziel zu, auf dieses oder auf jenes. Und manchmal erschrecken wir erst im Nachhinein über eine Begegnung, weil sich herausstellt, das war die letzte gewesen. Wir haben das nicht geahnt. In dem Moment, wo wir Tschüss sagten, da ahnten wir nicht, dass es niemals mehr ein Hallo geben wird. Und jetzt blicken wir zurück auf diesen Moment und wissen, jetzt ist er, jetzt ist sie in der Ewigkeit. Und wo? Wo ist er jetzt? Wo ist sie jetzt? In unserem Predigttext heute Morgen, mit dem wir unsere Reihe zu Markus fortsetzen, kommt es heute auch zu so einer letzten Begegnung. Und darum ist dieser Predigttext, auch wenn wir das so gar nicht planen konnten, ausgesprochen passend für den Ewigkeitssonntag. Für einen der Jünger ist es das letzte Mal, dass er im Markus-Evangelium erwähnt wird. Und nach allem, was wir wissen, ist dies das letzte Zusammentreffen mit seinen Kollegen, was Jesus schon lange vorher klar war. Und was den Jüngern erst seit wenigen Stunden dämmerte, nämlich seit dem Passamahl, vorher haben sie es ja gar nicht geahnt, die Sache mit Judas. Und das Passamahl liegt ja jetzt erst wenige Stunden zurück. Wir gehen so wahrscheinlich auf Mitternacht zu in diesen Versen. Das kommt jetzt alles umso deutlicher heraus. Die Wahrheit, die ganze Wahrheit über Judas. Und sogleich, als er noch redete, Vers 43, erschien Judas, der einer der Zwölf war. Und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken gesandt von den obersten Priestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten, der ihn verriet, hatte ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist, den er greift und führt ihn sicher ab. Und als er nun kam, trat er sogleich auf ihn zu und sprach, Rabbi, Rabbi, und küsste ihn. Aber auch über Petrus, auch über die weiteren 10 plus Petrus kommt in dieser Stunde etwas heraus. Auch sie werden in gewisser Hinsicht entlarvt. Und darum wollen wir diesen Text unter den Titel stellen, wenn Hüllen wegfallen. Das ist das Thema dieser Predigt. Wenn Hüllen wegfallen. Und genau das sehen wir hier. Es sind verschiedene Hüllen, die wegfallen. Bei Judas, bei den anderen Jüngern und dann noch bei einer dritten Person. Bis gestern waren sie noch seit an seit unterwegs gewesen. Und keiner der übrigen Jünger wäre auf die Idee gekommen, dass mit Judas irgendwas nicht gestimmt haben sollte. Dass mit ihm etwas grundsätzlich anders sein sollte. Der saß da immer mitten dazwischen. Keiner wäre auf die Idee gekommen. Der sang mit, betete mit. Sie hatten so viel gemeinsam erlebt, so viel angepackt. Die 3 Jahre lang waren sie einen nahezu identischen Weg gegangen, von außen betrachtet. Judas auf der einen Seite und Petrus und die anderen auf der anderen Seite. Und diese beiden stehen für die vielen, die sich auf Jesus berufen, für die vielen, die sich zu seiner Gemeinde zählen, für die vielen, die sich als seine Nachfolger verstehen und die voneinander nur das Beste denken. Ja, hier war es sogar noch mehr. Es waren Prediger, die Jesu Botschaft 3 Jahre lang Seite an Seite miteinander verkündigt hatten. Alle wurden sie persönlich von Jesus berufen. Alle verließen alles, um ihm zu folgen. Alle wurden täglich von Jesus gelehrt, trainiert, gecoacht. Alle waren vertraut mit Jesus. Alle erlebten täglich das Vorbild Jesu, seine absolute Glaubwürdigkeit. Alle sahen die Wunder Jesu und sein Gebetsleben. Und sie sahen die Offenbarung seiner göttlichen Natur. Sie sahen, wie seine göttliche Macht und Würde immer wieder aufstrahlte, mitten in dieser normalen Welt der Tische und Bänke. Sogar Nikodemus, der nicht aus dem Jüngerkreis war, musste das zugeben. Niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Sie erlebten seine Macht über Dämonen, seine Überlegenheit gegenüber Krankheit, ja auch Tod. Wie er Menschen vom Tode zurückholte, wie er sie auferweckte. Sie erlebten das alle hautnah mit, alle. Sie hörten, wie Jesus jede theologische Frage beantwortete und jede Diskussion damit beendete, weil er die Wahrheit in solcher Klarheit sagte, dass keiner dem mehr widersprechen konnte. Das ist uns nicht gegeben. Sie waren auch täglich konfrontiert mit ihrer eigenen Sünde im Gegenüber zu Jesus, weil ihnen dieser krasse Gegensatz Jesus hier und wir dort doch sehr klar war. Sie hörten ständig von der Notwendigkeit, von der Hölle gerettet werden. Sie hörten ständig die Predigten mit, dass wir Sündenvergebung brauchen. Sie wurden von Jesus sogar mit Vollmacht ausgestattet. Sie predigten über die Realität von Himmel und Hölle. Sie wurden sogar mit der Vollmacht ausgerüstet, zwischenzeitlich zu heilen, auch Judas. Sie proklamierten Jesus gemeinsam als Messias und als Retter. Sie erfuhren um seinetwillen Widerspruch und Feindschaft. Und sie wurden dann alle irgendwie überwältigt von Schuld am Ende dieser 3 Jahre. Alle vom Teufel verführt, alle irgendwie als Werkzeuge benutzt am Ende ihrer gemeinsamen Zeit. Und alle waren auch später dann im Rückblick erschüttert, wie sie Jesus an einem bestimmten Punkt untreu werden konnten. Und doch, trotz all dieser Gemeinsamkeiten werden ihre Wege am Ende so weit auseinandergehen, dass es nicht weiter denkbar ist. Den einen wird man in der Hölle finden und die anderen werden wir im Himmel wiedersehen. Einige dienen bis heute als Namensgeber für viele Jungen. Peter, Thomas, Johannes, Bartholomäus heißen nicht so viele. Aber möglich wäre es. Und der Name des anderen ist als Vorname in Deutschland nicht mal erlaubt. Wenn Sie Ihren Sohn Judas nennen wollen, wird das Standesamt sein Veto einlegen. Wir kennen nur den Judaslohn. Einer beendet sein Leben als Selbstmörder. Die anderen sterben ausnahmslos als Märtyrer für Jesus. Alle drei waren 3 Jahre gemeinsam unterwegs und wurden dann für ewig getrennt. Und unser Predigttext heute Morgen hält diesen Moment der Trennung fest. Das macht ihn so ewigkeitsrelevant. Unser Predigttext heute Morgen beschreibt diesen Moment, wo die Täuschung auffliegt, wo die Hüllen wegfallen. Was geschieht da? Sehen wir zunächst auf Judas, der hier den größten Raum einnimmt. Und verfolgen wir noch einmal ganz kurz zurück, wie sich seine Situation in diesem 14. Kapitel immer weiter zuspitzt. Wir haben das ja ausführlicher in den Predigten verfolgt. Und wenn Sie das nochmal hören oder nachhören wollen, gehen Sie einfach auf unsere Homepage beg-hannover.de, dann finden Sie das. Den ersten speziellen Hinweis hatten wir in Markus 14 in Vers 3 und folgende bekommen, als Sie da im Haus waren, des Simons und diese Frau mit der Alabasterflasche kommt, um Jesus zu salben und dann gibt's Murren unter den Jüngern. Was soll das? Geldverschwendung. Und Jesus sagt, lasst sie. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und von Johannes bekommen wir eine Zusatzinformation, nämlich von Johannes 12. Und Johannes sagt uns, wer dahinter steckte, wer die anderen aufgehetzt hatte, wer der Aufwiegler war. Das war Judas. Da spricht Judas, Simons Sohn, der Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagt er aber nicht, schreibt Johannes, der ja dabei war, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er, das hat er sich dann inzwischen herausgestellt, weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und nahm, was eingelegt wurde. Also, er war ein Dieb, er hatte den Beutel und trug, was eingelegt wurde und er bereicherte sich offensichtlich. Das schreibt sein Mitapostel Johannes. Da schimmert schon durch, dass es mit Judas nicht gut bestellt ist. Und dann weiter in Vers 10, also wir sind immer in Markus 14, wenn ich kein anderes Buch benenne. In Vers 10 sehen wir, wie Judas, einer von den 12, ging hin zu den Obersten, um ihn, also Jesus, an sie zu verraten. Sie aber waren hoch erfreut, als sie das hörten, und versprachen, ihm Geld zu geben. Und von Matthäus erfahren wir, dass er dann aushandelt, 30 Silberlinge, ein Monatslohn. Und dann steht hier noch, und er sucht eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Sie haben jetzt also ein strategisches Komplott vereinbart. Was wird die beste Möglichkeit zum Zugriff sein? Und als Judas sieht, wohin Jesu Weg sie alle bringt, als Judas sieht, dass es für ihn nicht Reichtum und Ruhm und Ehre bedeuten wird, sondern verfolgt zu werden, da steigt er aus. Er hat offensichtlich ganz andere Vorstellungen gehabt davon, was Jüngerschaft bedeutet, obwohl Jesus von Anfang an immer mit offenen Karten gespielt hatte. Und die Frage, die wir nicht beantworten können, lautet und die uns trotzdem sich aufdrängt, wann begann bei Judas diese innere Abkehr? Wann wurde die Schere immer breiter? Wann ging das immer weiter auseinander? Und die anderen Jünger sind geschockt, als sich beim Passamahl herauskristallisiert, dass einer Jesus verraten wird. Und das zeigt auch, dass sie geschockt sind, dass sie nicht mit Judas gerechnet hatten. Markus 14, Vers 18. Und als sie zu Tische saßen, das ist die Situation des Passamahles, aus dem heraus ja Jesus dann das Abendmahl eingerichtet hat, Sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Und da sagen sie nicht alle: naja, klar, Judas, wir wissen's. Sondern wie reagieren die? Da fingen sie an, betrübt zu werden. Und fragten ihn einer nach dem anderen: doch nicht ich? Und der Nächste: doch ich nicht. Die ahnen nichts. Judas war offensichtlich nicht auffällig geworden. Er lief ganz normal mit. Er gehörte ganz normal dazu, wie die anderen 11 auch. Nur Jesus durchschaut den Mann natürlich, weil Jesus jeden durchschaut. Und dann steht hier in Vers 20, Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: einer von den 12, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht, der wird es sein. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre besser für jenen Menschen, wenn er nicht geboren worden wäre. Und von Johannes bekommen wir noch eine Zusatzinformation zu dieser Situation, nämlich Johannes 13, Vers 27. Da steht: und nach dem Bissen, also nachdem er das dann geschluckt hatte, da fuhr der Satan in ihn. Also da nahm der Satan nochmal ganz anders Besitz von ihm. Der hatte ihn ja offensichtlich auch vorher schon gelenkt. Und da spricht Jesus zu ihm: was du tun willst, das tue bald. Und dann kommt Judas aus der Deckung. Und in Johannes 13, Vers 30 gibt er uns dann die Information: als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Und jetzt läuft die Uhr. Jetzt wird er dieses Kommando zusammenstellen, das uns dann in unserem Text begegnet. Die anderen Jünger sind geschockt. Und dann setzt Jesus das Abendmahl ein. Judas ist nicht mehr dabei. Das sind die Verse 22 bis 25. Und schließlich brechen sie zum Ölberg auf, Jesus und seine Jünger. Und noch immer kann man das geradezu spüren, wie der Schock im Raum steht. Übrigens noch ein weiteres Indiz für die Unauffälligkeit des Judas, dass er nicht groß auffällig geworden war vorher, ist folgende Formulierung auch in unserem Text, Vers 43. Da steht extra nochmal, als über Judas geredet wird, Vers 43, als er noch redete, erschien Judas, der einer der 12 war. Ja, das wissen wir auch, dass Judas einer der 12 war. Aber Markus schreibt das extra nochmal so. Matthäus auch schreibt das extra nochmal so, als wollte er sagen: er war doch einer von uns. Er war doch einer von uns. Wie konnte das sein? Der einer von den 12 war. Natürlich. Und warum ging er dann? Und während Judas unterwegs ist zu seinen Komplizen, um sein Versprechen von Vers 11 einzulösen, sie versprechen ihm Geld zu geben und er verspricht, Jesus bei passender Gelegenheit auszuliefern. Da zieht der übrige Trupp sich in den vertrauten Garten Gethsemane zurück. Jetzt geht es wahrscheinlich schon gegen Mitternacht. Das haben wir ja letzten Sonntag gesehen, wie sie dann in diesem Garten ankommen, der auf Hebräisch Gat Shemanim heißt, also Ölkelter kann man das übersetzen. Wahrscheinlich so ein Ölbaumgarten von einer Feldsteinmauer umgeben. Meistens gab es da Höhlen, Unterschlupf, Übernachtungsmöglichkeit, ebenso ein Rückzugsquartier, wie ein großer Schrebergarten vielleicht, so kann man sich das vorstellen. Eine Ölpresse wird wahrscheinlich dort gestanden haben. Und wir wissen ja von Johannes 18, dass sie da häufiger Stationen machten, offensichtlich mit der Erlaubnis des Besitzers. Der gehörte wohl auch zu den Freunden Jesu. Und dann wird in diesem Garten, das haben wir letztes Mal genau angesehen, überdeutlich, wie groß die Last ist, die auf Jesu Schultern liegt. Und wie Jesus wirklich im Gebet darum kämpft. Und er weiß, er wird jetzt alle Sünden aller Zeiten tragen. Er wird in einer Weise mit Schuld beladen sein. Er, der nie eine Sünde hatte oder tat. Er wird den Zorn des Vaters dort am Kreuz ertragen, mit dem er aufs Innigste verbunden war für uns, um unsere Schuld zu tragen. Weil unser Leben schon so verwirkt ist. Wir können es nicht mehr für uns selbst geben. Wir könnten nur noch verurteilt werden. Ja, und dann geht es sehr schnell. Und jetzt sind wir mittendrin in unserem Text. Und dieser Vers 43 liefert uns gleich viele interessante Details. Und sogleich, als er noch redete, erschien Judas, der einer der 12 war, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken, gesandt von den obersten Priestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten. Das ist eine große Truppe, bewaffnet bis an die Zähne, kann man sagen. Mit Stocken, mit Spießern. Mit Stöcken und Spießen, eingestellt auf Gegenwehr. Man fragt sich, wo soll die herkommen? Die Knüppel deuten auf die jüdische Tempelpolizei hin. Die Römer hatten in der Regel andere Waffen. Also die wurden ja auch befehligt von den hohen Priestern. Und einige von den hohen Priestern begleiten dieses Verhaftungskommando auch. Das lesen wir bei Lukas 22, Vers 52. Da heißt es, Jesus sprach zu den Priestern und Hauptleuten des Tempels und zu den Ältesten, die an ihn herangetreten waren. Also die Tempelpolizei, ein paar Offiziere von denen, ein paar der hohen Priester, dabei eine ganz gemischte Truppe. Und von Johannes erfahren wir noch was Interessantes. Johannes 18, Vers 3, nämlich, dass auch römische Soldaten dabei gewesen sind. Nachdem nun Judas die Truppe und von den hohen Priestern Diener bekommen hat. Er hatte die Truppe bekommen. Das heißt, ein Teil des römischen Söldnerheers. Und das war für die jüdischen Führer wichtig, denn nur die Römer konnten ja das Todesurteil vollstrecken. Und sie wollten ja Jesus um jeden Preis beseitigen. Und deswegen brauchten sie ein Todesurteil. Und deswegen war es wichtig, dass die Römer von Anfang an dabei waren, dass sie sozusagen in diesen Prozess mit einbezogen wurden. Und sie haben immer versucht, es so darzustellen, dass Jesus ein Aufrührer ist und dass deswegen die Römer an ihm die Todesstrafe vollziehen müssen. Und deswegen sagt Jesus ja dann auch, als sie kommen, ihr behandelt mich wie ein Räuber. In dem Wort für Räuber steckt nicht nur einfach drin ein Krimineller, sondern ein Aufrührer, ein Revoluzer. Und genau so wollen es die jüdischen Führer darstellen. Und die römischen Soldaten waren ja ohnehin in Jerusalem auf der Burg Antonia stationiert, angrenzend an den Tempelberg. Da war ständig eine Garnison und von dort her sind die römischen Soldaten wahrscheinlich dazugestoßen. Und die Strategie der Hohepriester, ich sage es nochmal, war klar, Jesus gegenüber den Römern als gefährlichen politischen Aufrührer zu präsentieren. Es können 100 oder mehr Leute gewesen sein, die sich da in den Garten drängen. Und schauen Sie hin, wie Jesus auch in dieser Stunde seine Souveränität beweist, seine völlige Überlegenheit, trotz allem. Er sagt das am Ende von Vers 49, da deutet er an, ich könnte mich jetzt wehren, ich könnte das hier alles beenden. Aber die Schriften müssen erfüllt werden. Das ist Gottes Plan, das ist Gottes Weg. Und es ist vorhergezeichnet in seinem Wort. Es passiert hier kein Unfall. Gott lässt sich das Heft des Handelns nicht aus der Hand nehmen. Und er sorgt, das hatten wir ja schon gesehen, auch mit dem Timing dafür, dass Jesus zu dem gleichen Zeitpunkt stirbt, als die Opferlämmer im Tempel geschlachtet werden. Karfreitag. Gott sorgt dafür. Durch die Hände dieser Soldaten, durch die Hände des Verräters Judas. Aber am Ende bleibt Gott am Regiepult. Der Entscheider. Und Jesus deckt das Absurde dieser Situation auf. Vers 48. Jesus begann und sprach zu ihm, wie gegen einen Räuber. Also wie gegen einen politischen Revoluzer seid ihr ausgezogen, mit Schwertern und Stöcken, um mich gefangen zu nehmen. Täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte, aber ihr habt mich nicht ergriffen. Da deckt er nochmal die ganze Verlogenheit im Grunde und das Bizarre dieses Vorgehens auf. Er sagt, ihr hättet doch, wenn ich so gefährlich bin, ihr hättet mich doch jederzeit ergreifen können. Wollten die natürlich nicht, weil dann das Volk da gewesen wäre. Und sie haben gefürchtet, dann gibt es Aufruhr, weil Jesus zu dem Zeitpunkt noch sehr beliebt war. Also das war natürlich für die Kalkül. Am besten nachts und am besten irgendwo in einem Winkel, wo man es nicht mitbekam. Und dafür brauchten sie Judas. Und Judas wusste, wo sie waren. An dieser Nacht im Garten Gethsemane und er führt sie dahin. Das ist ein ganz abgekartetes Spiel, was hier läuft. Und trotzdem bleibt Jesus souverän. Jesus sagt, ihr hättet mich doch problemlos festnehmen können, ohne Gewalt. Ich denke, wahrscheinlich waren viele Soldaten hier dabei, wenn das 100 oder mehr gewesen sind, 100 mehr oder mehr Leute, die keine Ahnung hatten, wer Jesus war. Und möglicherweise hat Jesus auch schon im Blick gehabt, was wird mit denen nach der Auferstehung? Wir wissen nicht, wie viele von denen sich vielleicht bekehrt haben zu Pfingsten. Und Jesus hilft denen jetzt im Grunde genommen, nochmal seine Person besser zu verstehen. Wie äußern wir uns in Situationen, wo wir in Bedrängnis geraten? Sehen wir da nur die nächste Minute? Schlagen wir einfach drein? Oder haben wir die größere Perspektive im Blick? Und dann kriegen wir von Johannes eine wichtige Ergänzung zu diesem Moment. Und das finden wir in Johannes 18, Vers 6. Die besuchen Jesus, Judas verrät ihn. Und als Jesus nun sprach zu ihnen, ich bin's, steht hier Johannes 18, Vers 6, da wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Jesus spricht und die knallen der Länge nach hin. Müssen Sie sich mal die Situation vorstellen, das überliest man so leicht. Was für eine Machtdemonstration. Mitten in dieser menschlich ausweglosen Lage. Tja, und dann zieht Judas seine Schmierenkomödie ab. Er hat ein Zeichen mit ihnen verabredet, Vers 44, also damit sind wir wieder in Markus 14, der ihn verriet, Vers 44, hat ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist's, den er greift und führt ihn sicher ab. Krass, wie eng er mit denen jetzt schon im Bunde ist. Und das war auch nötig, dass Judas ihnen half, denn im Garten wird es relativ dunkel gewesen sein. Sie mussten Jesus ja identifizieren. weiß nicht, ob die noch irgendwelche Gewänder anhatten. Da kann man sich schon mal in der Person täuschen. Und Judas sagt, keine Sorge, ich identifiziere ihn. Ich identifiziere ihn mit einem Kuss. Übrigens muss Judas sich sehr sicher gewesen sein, dass Jesus und die Jünger zu dem Zeitpunkt an der Stelle sind. Denn sonst würde er nicht diesen Trupp dahin führen. Er hätte sich auch lächerlich gemacht. Er muss sehr genau gewusst haben, jetzt sind sie da. Vielleicht hatten sie das bei der Passafeier, solange Judas dabei war, noch besprochen. Dann haben sie gesagt, okay, jetzt feiern wir Passa und dann gehen wir zum Ölberg und dann ziehen wir uns heute Nacht nochmal in den Garten Gethsemane zurück. Vielleicht hatten sie das gesagt. Und Judas war noch dabei. Und dann sagte er so, jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt ist das, was die jüdischen Führer eine günstige Gelegenheit nennen. Im Garten Gethsemane wird es kaum einer mitkriegen und es wird klappen. Und dann kommt der Kuss. Vers 45. Und als er nun kam, trat er sogleich auf ihn zu und sprach, Rabbi, Rabbi, also Lehrer, Lehrer, und küsste ihn. Also normale Ehrerbietung konnte man schon durch einen Kuss ausdrücken, das war aber in der Regel ein Handkuss. Oder ein Kuss. Schüler konnten Lehrer auch auf den Mantel oder auf den Talar gewissermaßen küssen. Das war so eine Ehrbezeugung. Judas macht es anders. Er küsst ihn offensichtlich auf die Wange. Und das Wort, was hier in Vers 45 steht, ist ein auffälliges Wort. In Vers 44 steht da ein anderes Wort, den ich küssen werde. Da steht eine Form von Phileo. Und hier in Vers 45 steht im Griechischen Kataphileso. Das ist eine Verstärkungsform. Das heißt, der Kuss muss intensiver gewesen sein. Also er hat nicht einfach mal so flüchtig, sondern er hat das richtig zelebriert. Und das macht die Sache im Grunde genommen noch gemeiner, noch fieser. Und der Text drückt das aus mit der unterschiedlichen Wahl dieser Verben. Er hat ihn irgendwie umarmt, besonders innig. Er hat nochmal Freundschaft vorgetäuscht. Und auf diese Weise bekommen die Soldaten genug Zeit, sich in Position zu bringen. Diese innige Geste treibt die Heuchelei auf die Spitze und macht den Verrat umso schlimmer. Es ist widerlich, das mit anzugucken. Und Judas scheint hier alle Scham über seinen Verrat verloren zu haben. Er ist schamlos geworden. Er hat hinter dem Rücken alles getan, alle Fäden gezogen, um Jesus ans Messer zu liefern. Es ist das letzte Mal, dass sie sich begegnen. Und Jesus spricht ihn ein letztes Mal freundlich an. Das wissen wir aus dem Matthäusbericht, Matthäus 26, 50. Jesus sagt in dieser Situation, bei Markus ist dieser Teil ganz kurz beschrieben nur. Jesus sagt, Matthäus 26, 50, Freund, wozu bist du gekommen? Freund, wozu bist du gekommen? Natürlich weiß Jesus, wozu Judas gekommen ist. Das ist so der letzte Versuch. Freund, was tust du hier eigentlich? Überleg mal. Und trotz dieser polizeilichen Übermacht wird hier nochmal deutlich, dass Jesus diesen Vorgang freiwillig hinnimmt, obwohl er jederzeit die wirklichen Machtverhältnisse demonstrieren könnte. Er könnte sich dem immer noch entziehen. Und dann ist Schluss. Es ist das letzte Mal, dass Judas im Markus-Evangelium auftaucht. Bei Matthäus 27 wird er nur noch seinem Selbstmord geschildert. Und überlegen wir nochmal. 3 Jahre lang schien er mittenmang dabei zu sein. 3 Jahre. Auf einer 24-7 Basis, also Tag und Nacht. Und jetzt stellt Judas sich offen auf die Seite der Finsternis. Und wir wissen nicht, wann es gekippt war. Einige haben die Theorie vertreten, ja, Judas wollte eigentlich loyal zu Jesus sein. Er wollte ihn nur provozieren, endlich seine Macht auszuüben und politisch zu handeln. Nach dem Motto, er wollte Jesus so in die Enge treiben, dass Jesus gar nicht mehr anders kann, als jetzt reinzuhauen und die Macht zu ergreifen. Aber der Zusammenhang beweist das Gegenteil. Nein, das wollte Judas nicht. Ich erinnere nochmal an unsere Überschrift, wenn Hüllen wegfallen. Das ist jetzt also die erste Hülle, die hier wegfällt, die abfällt in diesem Text. Es ist die Hülle des Scheinglaubens. Erstens die Hülle des Scheinglaubens. Am Anfang scheint Judas ja wirklich ehrliche Motive gehabt zu haben. Er wurde ja auch von Jesus berufen. Er hat sich ja nicht von sich aus als Agent eingeschlichen. Am Anfang schien er von Jesus überzeugt gewesen zu sein. Am Anfang hat er wie die anderen alles stehen und liegen lassen, um Jesus zu unterstützen, um mit ihm zu gehen. Am Anfang hat er gepredigt, geheilt. Am Anfang hatte Judas seinen Glauben selber für echt gehalten, der sich jetzt endgültig als Scheinglauben erweist. Und in dieser Hinsicht ist Judas eben kein Einzelfall. Das Problem des Scheinglaubens wird in der Bibel wieder und wieder angesprochen. Zum Beispiel im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Das werden die meisten von Ihnen kennen. Markus 4, es steht in allen Evangelien. Da wird von Jesus dieses Bild verwendet. Gottes Wort fällt auf verschiedene Ackerfelder. Manchmal scheint es schnell aufzugehen und Frucht zu bringen. Und dann zeigt sich doch auf die lange Sicht, dass das nicht echt war. Da ist dieser Fall, Markus 4, Vers 16, und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, die das Wort Gottes, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Scheinbar eine schnelle Bekehrung. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Und später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und das heißt, und trennen sich von Jesus. Scheinglauben. Anderes Beispiel, unter die Dornen gesät. Das sind die nächsten Verse. Die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören. Da wächst was, da ist eine gewisse Begeisterung zu sehen. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Es kommt da so viel anderes dazu und irgendwann wird es mühsam. Und irgendwann ist dann doch dieses wichtiger und jenes wichtiger als Jesus. Und irgendwann ist es erstickt. Da war mal was aufgeblüht. Aber es wird im Nachhinein deutlich, das war kein echter Glaube, Scheinglaube. Sie können das an vielen anderen Stellen noch sehen. Im Matthäus-Evangelium zum Beispiel, Matthäus 7. Das Haus auf dem Fels und das Haus auf Sand. Bei schönem Wetter sehen die sich total ähnlich. Und dann kommt der Sturm und dann ist das Gericht Gottes. Und das eine kracht zusammen und das andere bleibt stehen. Oder wenige Verse davor, Matthäus 7, 21, wo Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Daran wird sich's zeigen. Und viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen Wundertaten vollbracht und dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch nie gekannt. Und letztes Beispiel sind die 10 Jungfrauen aus Matthäus 25. Die 5 sogenannten Törichten und die 5 sogenannten Klugen. Solange alles einfach läuft, sind sie fast deckungsgleich. Und in dem Moment, wo es ernst wird, wird deutlich, 5 sind echt und 5 sind nicht echt. Und Johannes wird später schreiben, im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 19, da redet er über Irrlehrer, also über Leute, die aus den Reihen der Gemeinde kommen und von denen sich dann herausstellt, dass sie wirklich gegen Jesus predigen, im Letzten, dass sie gegen die Rettung allein aus Gnade predigen, dass sie dagegen predigen, dass es reicht, durch Jesus allein gerettet zu werden, weil er am Kreuz für uns starb. Und Johannes schreibt, sie sind von uns ausgegangen, also sie waren mal in unseren Reihen, aber sie waren nicht von uns, das heißt, sie waren nicht wirklich von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht von uns sind. Das ist das Problem des Scheinglaubens. Und da geht es nicht darum, dass sie bei irgendeiner Partei sind oder in einer Organisation bleiben, sondern dass sie bei der wahren Gemeinde Jesu bleiben, bei ihm. Vor einigen Wochen hat eine Nachricht in der christlichen Szene wie eine Bombe eingeschlagen. Und viele konnten sich das nicht erklären. Unser Predigttext heute hilft, das zu erklären. Ich meine die Berichte über Joshua Harris, den bekannten Prediger einer großen Gemeinde und Organisation in Amerika und dann in Kanada lebt er inzwischen. Viele seiner Bücher sind auch ins Deutsche übersetzt worden, Ungeküsst und doch kein Frosch und andere, die auch viel von Christen in Deutschland gelesen worden sind. Und dann wurde Folgendes bekannt am 18. Juli, dass er sich von seiner Frau trennt und wenige Tage später ergänzte der dreifache Vater dann, dass er sich selbst nicht mehr als Christ bezeichnet. Er, der vor Tausenden von Menschen gepredigt hatte. Und er sagt, er bereue jetzt, dass er auch in sexualethischer Hinsicht solche Positionen bezogen hätte. Und er unterstützt jetzt die Schwulenbewegung und nahm dann auch an einer entsprechenden Pride Parade in Vancouver teil und entschuldigte sich. Ich weiß nicht, ob bei dieser Parade, aber öffentlich entschuldigt er sich davor, dass er die biblische Ethik, wie wir sagen würden, so vertreten hätte. Und er sagt, meine Bücher haben Menschen in die Irre geführt. Ich widerrufe das jetzt. Und er ist so offen und ehrlich, dass er sagt, dass er sich nicht mehr als Christ bezeichnet. Joshua Harris. Und dann resümiert er mit folgenden Worten: Jemand sagte mal, ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Das kann ich nachvollziehen. Scheinglaube. Oder ich muss dann einen Theologen in Deutschland denken, der zum Glauben kam im Umfeld der Bekenntnisbewegung. Und viele haben sich damals darüber gefreut. Er ist dann in der Studentenarbeit auch der bibeltreuen Bekenntnisbewegung mit eingestiegen und wurde dann später theologischer Lehrer. Und in der letzten Zeit sind immer wieder Veröffentlichungen von ihm deutlich geworden, die anders als bei Harris nicht enthalten die Aussage, ich bin kein Christ mehr, aber die inhaltlich eine totale Abkehr von dem dokumentieren, was er früher geglaubt und wofür er früher eingetreten ist, was er geglaubt hat und wofür er eingetreten ist. Als ich Pastor in Osnabrück war, haben wir ihn auch einmal in unserer Gemeinde predigen lassen. Und inzwischen hat er zum Beispiel ein Buch über Sünde geschrieben, Thorsten Dietz, und vertritt die Auffassung, dass man so wie die Bibel Sünde beschreibt, das den Menschen überhaupt nicht mehr nahe bringen könne. Und wenn der biblische Sündenbegriff wegfällt, fällt natürlich auch die biblische Erlösung weg. Und was dann bei ihm übrig bleibt, er will sich noch Christ nennen, ist so ein Christentum, dass man offen sein soll für Gottes Berührung, hilfsbereit gegenüber Hilfsbedürftigen und dass man sich durch Jesus zu einer Hoffnung inspirieren lässt, dass es irgendwann mal eine Überwindung des Bösen geben möge. Da ist nichts mehr von Gottes eindeutiger Aussage über unsere Verlorenheit und folglich auch nichts mehr von dem, was Jesus zu unserer Rettung getan hat. Und Thorsten Dietz versucht, seine Position zu verbreiten, unter anderem auch über diesen Kanal Worthaus. Es tut weh, wenn man diese Zusammenhänge sieht. Und hier in diesen Momenten von Gethsemane, da fällt die Hülle des Scheinglaubens. Da wird Judas wahre Situation endgültig klar. Und Jesus hat dieses Problem immer wieder genannt, weil das so eine große Not ist. Und deswegen, liebe Geschwister, dürfen wir das auch nicht verschweigen. Das Problem ist zum Beispiel auch bei den Gemeinden der Sendschreiben in der Offenbarung mit Händen zu greifen. Wenn Jesus an die Gemeinde in Sardes etwa schreibt, du hast, Offenbarung 3, Vers 4, du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern. Also sie werden im Himmel ankommen, in der Ewigkeit dabei sein. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und das heißt, wer wirklich an Jesus glaubt, wer wirklich zu ihm gehört, der. Und es sind auch in den frühen Gemeinden viele Leute dazwischen gewesen, die nicht wirklich zu Jesus gehörten. Und die Reformatoren haben die Gemeinde Jesu Christi deswegen im Sinne des Neuen Testaments einen Corpus Permixtum genannt. Einen durchgemischten Haufen, wenn man so will. Ja, ein Corpus Permixtum, durchgemischt. Echte Christen, unechte Christen. Es sind Leute dabei, die ihr letztes Herzblut einsetzen. Und es sind Leute dabei, die äußerlich dabei sind, bei denen es äußerlich genauso aussehen mag, aber die im Herzen nicht zu Jesus gehören. Und die größte Gefahr des Scheinglaubens besteht immer dann, wenn der Betroffene es nicht merkt. Bei Judas war diese Phase schon vorbei. Der hatte sich innerlich abgekehrt. Der hat nur noch so die äußere Fassade aufrechterhalten. Noch viel gefährlicher ist das, was davor ist, wenn einer es nicht merkt. Und ich kann Ihnen das hier nur aus meiner Erfahrung, aus der Seelsorge sagen. Wenn jemand sich darum sorgt, ach, bin ich denn echt bei Jesus? Ich möchte doch so gern bei ihm sein. Dann ist das in der Regel eher ein gutes Zeichen dafür. Wenn jemand Schritt für Schritt weggeht, wird der sich in der Regel nicht darum sorgen. Und Sie sehen das ja auch bei den echten Jüngern, ne? Die Reaktion, als Jesus sagt, einer wird mich verraten, die haben auch Sorgen. Die sagen, bin ich's? Kann ich's sein? Und dann wird aber deutlich, wer es ist. Und ich denke, wenn jemand hier sitzen sollte, der sich in dieser Hinsicht nicht sicher ist, der jetzt nicht fröhlich sagen kann, jawohl, ich weiß, ich gehöre zu Jesus, dann fragen Sie ihn doch. Das ist das Sicherste. Fragen Sie einfach Jesus und sagen, Jesus, ist alles in Ordnung zwischen dir und mir? Und schauen Sie, ob Sie dieses Lied, was wir dann nach der Predigt singen werden, mitsingen können von ganzem Herzen, wo es im Refrain heißt, Jesus, mein Herr, ein Opfer, wunderbar, selbst wahrer Gott von Gott verlassen war, aus Lieb erkauft, weil er alles für mich gab, gehört mein Leben ihm allein, mein Preis, mein Lob, mein Alles ist nun sein. Kannst du das ehrlich aus Überzeugung mitsingen? Die Hülle des Scheinglaubens. Bei Judas ist inzwischen aus dem anfangs unerkannten, unabsichtlichen Scheinglauben ein bewusster Scheinglaube geworden, ein Lügengebäude. Er hält diesen Schein bis zum letzten Abend aufrecht und verdient sich damit 30 Silberlinge. Und zugleich sehen wir, er handelt wie ein Getriebener. Und in dem Moment hier, den wir vor uns haben, da fällt die Hülle des Scheinglaubens endgültig ab und der Nebel lichtet sich. Das mussten wir am gründlichsten uns angucken. Aber das ist nicht die einzige Hülle. Schauen wir noch kurz auf die anderen Jünger. Vers 47. Als es dann ernst wird, als die Truppe mit Judas herankommt. Einer aber von denen, die dabei stand, zog das Schwert, schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und dann redet Jesus, wie seid ihr gekommen, wie zu einem Räuber? Und dann heißt es in Vers 50, da verließen ihn alle und flohen. Das ist die zweite Hülle, die hier fällt. Ich nenne es die Hülle der Stärke. Erstens die Hülle des Scheinglaubens, zweitens die Hülle der Stärke. Und Stärke meint hier eingebildete Stärke. Eine Stärke, wo der Mensch sich auf sich selbst verlässt und scheitert. Man könnte auch sagen, die Hülle der scheinbaren Stärke. Die fällt hier. Erinnern Sie sich noch, wie das Passamal ausklang? Vers 31. Wo Petrus sagt, wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Und wir wissen, was dann kommt. Und dann heißt es hier, das Gleiche sagten aber auch alle. Also alle 11. Judas war weg schon. Die Hülle der Stärke. Und diese Hülle fällt jetzt auch. Immerhin, und das ist tröstlich, immerhin stemmt sich einer erst noch mit dem Mut der Verzweiflung gegen die Übermacht. Hier in Vers 47. Und aus Johannes 18, Vers 10, es ist so wunderbar, wie die Evangelien sich ergänzen. Aus Johannes 18, Vers 10 kennen wir auch den Täter. Sie kennen ihn alle. Da nun Simon Petrus ein Schwert hatte, zog er es und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Hier erfahren wir beide Namen. Petrus war der Schläger und Malchus war das Opfer. Wir fragen natürlich sofort, warum nennt Markus den Namen nicht? Markus ist doch Petrus. Markus ist doch der Schreiber von Petrus. Markus ist doch inspiriert durch Petrus. Wir können es nicht sagen, aber vielleicht war es Bescheidenheit. Vielleicht hat Petrus zu Markus gesagt, du, ich will jetzt da nicht als der große Held nochmal stehen. Ich habe genug Dreck am Stecken. Nenn meinen Namen lieber nicht. Klar, du musst schreiben, was war. Aber die wissen, dass du in Verbindung mit mir schreibst. Sag es nicht. Und Johannes, der etliche Jahre später schreibt, er schreibt es aber rein, damit wir es wissen. Und wir hätten es sowieso geahnt. Es war Petrus. Und Malchus? Malchus war wahrscheinlich ein hochrangiger Mitarbeiter des hohen Priesters. Der stand ja auch ziemlich vorn, sonst wäre er nicht getroffen worden. Vom Namen her könnte Malchus ein Nabatäer oder ein Syrer sein. Einfach, wenn man die Namensgeschichte verfolgt. Und man nimmt an, dass Nabatäer und Syrer im Stab des Kaiphas, des hohen Priesters, mitarbeiteten. Und von daher liegt das nahe, dass dieser Malchus ein solcher war. Und noch ein Detail bekommen wir vom Arzt, nämlich von Lukas. Lukas 22, Vers 50 und 51. Lukas 22, 50 und 51, da heißt es, und einer von ihnen schlug dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Jetzt bekommen wir also noch mehr Details, das war das rechte Ohr. Und wir erfahren noch etwas, da antwortete Jesus und sprach, lass ab davon. Und er rührte sein Ohr ab und heilte ihn. Er heilt gewissermaßen die offene Wunde. Wir wollen uns das jetzt nicht zu anschaulich vorstellen, wie das gewesen ist in der Situation. Es war nicht lange, dass das Ohr da dran so herunterhing. Aber Jesus heilt den und verhindert gewissermaßen ein Blutbad. Und wissen Sie, was erstaunlich ist? Erstaunlich ist, dass keiner darüber staunt. Verstehen Sie, die kriegen das doch mit, die stehen doch daneben. Und sie machen weiter, als wäre nichts geschehen. So sind sie im Bann dieser ganzen Aktion. Jetzt geht es nur darum, Jesus fertig zu machen. Und dabei übersehen sie dieses Wunder. Wozu sind Menschen fähig? Und dann ist es mit der Gegenwehr der Jünger auch schon schnell vorbei. Vers 50, das ist die traurige Bilanz, da verließen ihn alle und flohen. Offensichtlich sehen die Soldaten in ihnen keine Gefahr, denn sie werden erstmal überhaupt nicht verfolgt. In diesem Moment fällt die zweite Hülle, das ist die Hülle eigener Stärke. Und ihr Lieben, das ist eine starke Lektion für uns. Alles Selbstgemachte wird nicht standhalten. Alle eigene Stärke, alles das, worauf wir uns so viel einbilden, auf unsere Schlauheit, auf unsere Studien, die alle wichtig sind. Und wir sollen ja studieren, wir sollen ja gründlich sein. Auf unser gutes Vernetztsein, auf unsere Erfahrung, das wird alles wegbrechen. Die Hülle eigener Stärke hält nicht stand. Und wissen Sie, was bei den Jüngern das Symptom war für dieses falsche Eigenvertrauen. Das hatten wir in dem Abschnitt davor gesehen, der Mangel an Gebet. Während Jesus, Gottes Sohn, weiß, ich muss beten, 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 schlafen die Jünger. Herr, bewahre uns davor, uns auf unsere eigene Stärke im geistlichen Kampf zu verlassen. Herr, bewahre uns davor, als Einzelne und als Gemeinde uns darauf zu verlassen, dass wir versuchen, stark zu sein. Das sollen wir. Wir sollen theologisch klar sein. Wir sollen eindeutig sein in unserer Verkündigung. Wir sollen gründlich sein in unserem Bibelstudium. Wir sollen mutig sein in unserem öffentlichen Zeugnis. Das ist uns aufgetragen. Das können wir uns nicht aussuchen. Da geht es auch um unsere Treue zum Herrn. Aber wir können uns nicht darauf verlassen für eine Minute. Und das wollen wir hier lernen. Die Hülle der eigenen Stärke wird fallen. Und während die Jünger wie ein Hühnerhaufen davonlaufen und auseinanderstieben, tritt ein junger Mann auf den Plan. Und das sind die letzten Verse 51 und 52. Und da ein gewisser junger Mann folgte ihm, der ein Leinengewand auf dem bloßen Leib trug. Und die jungen Männer, also die jungen Männer aus dem Umfeld der Soldaten, ergriffen ihn. Er aber ließ das Leinengewand zurück und entblößt floh er von ihnen. Man wundert sich, wo der Typ plötzlich herkommt. Und diese eigentümliche Nichtbekleidung in dieser Nacht, die ziemlich kalt gewesen sein dürfte zu der Jahreszeit, gibt Rätsel auf. Verschiedene Erklärungsversuche hat man natürlich versucht zu finden. Einige Kirchenväter nehmen an, dass Markus zu dem Haus gehört, in dem das Passa gefeiert worden war. Und dann gab es einen schnellen Aufbruch und er, wahrscheinlich um schnell hinterherzukommen, ist noch nicht ganz angezogen und geht dann mit. Gut, das finde ich nicht ganz so überzeugend. Ich denke, wahrscheinlich ist folgende Begründung. Es ist gut denkbar, dass er zur Familie des Gartenbesitzers gehörte, die ja mit Jesus irgendwie verbunden sein musste. Und vielleicht war er als Wächter des Grundstücks im Eingangsbereich gewesen. Und zwar ja quasi Mitternacht, dort geschlafen, bedeckt mit seinem Obergewand, im Schlaf aufgeschreckt. Und dann stand er eben im wahrsten Sinne des Wortes im Hemde da, wie wir sagen. Und was jetzt tun? Auffällig, dass das Material dieses Kleidungsstücks extra benannt wird, nämlich ein Leinengewand. Das gibt uns auch noch einen Hinweis. Leinengewand, das heißt, er muss aus einer Familie gekommen sein, die relativ wohlhabend war. Also normalerweise trug man Wolle für diese Funktion. Und dass das ein Leinengewand war und dass das extra hier erwähnt wird, könnte ein Hinweis darauf sein, dass er eher aus einem etwas wohlhabenderen Hause kam. Und diese Bezeichnung junger Mann, Neaniskos im Griechischen, meint also einen kräftigen Mann, so einen richtig, der voll im Saft steht, der sich wehren kann und so weiter. Und wie gesagt, möglicherweise war er aus dem Schlaf gerissen worden, hatte dort eigentlich wachen sollen im Eingangsbereich des Gartens und dann wird er plötzlich aufgeschreckt und ist doch hellwach. Und alle Indizien zusammengenommen, plus diese Andeutung und ein gewisser junger Mann, das steht da auch so im Griechischen, ein gewisser junger Mann, all das zusammengenommen könnte darauf hindeuten, und das ist die Auffassung der meisten bibeltreuen Ausleger, das ist Markus selbst. Verstehen Sie? Das könnte Markus selbst, und das würde auch passen vom Alter her. Das würde auch dadurch passen, dass er in Jerusalem zu Hause war. Das lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 12,12. Und das würde dann aber auch bedeuten, dass Markus, der das aufgeschrieben hat, diesen Moment wirklich als Augenzeuge miterlebt hat. Und dann, wenn das alles stimmen sollte, dann wären diese letzten Verse so etwas wie eine kleine Signatur, wie eine Vignette, die Markus unauffällig in sein Evangelium an dieser Stelle hineingeschrieben hat, wie eine kleine, bescheidene, unauffällige Verfasserangabe. Johannes hat das in seinem Evangelium ähnlich gemacht. Oder wie Sie das bei Künstlern sehen, die irgendwo setzen die auf das Gemälde ihre Signatur. Und man weiß, von dem ist es. Und es könnte sein, dass Markus das in dieser Weise gemeint hat, dass das gewissermaßen sein persönliches Zeugnis ist. Und zugleich passt dieser Schluss, wie Sie einsehen werden, zu unserer Überschrift von den Hüllen, die wegfallen. Ne? Erstens die Hülle des Scheinglaubens, das war Judas. Zweitens die Hülle der Stärke, das waren die übrigen Jünger. Und das dritte ist die Hülle des Schlafgewands. Die Hülle des Schlafgewands. Das ist das dritte, was hier wegfällt. Und Kenner des Alten Testaments mussten dabei bestimmt an Amos 2, Vers 16 denken. In Amos 2, Vers 16 wird Gottes Gericht beschrieben. Und dann heißt es auch, wer unter den Helden das tapferste Herz hat, der wird entblößt fliehen an jenem Tag, spricht der Herr. Der wird entblößt fliehen, auch wer das tapferste Herz hat. Und hier beginnt Gottes Gericht. Das könnte auch darin mit noch schwingen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Wir müssen sehen, diese letzte Hülle, die da fällt, ist im Grunde genommen die harmloseste. Das ist die harmloseste. Scheinglaube, Stärke, Das ist die harmloseste. Aber es ist auch ein gutes Bild dafür, wie wenig wir die äußeren Dinge unseres Lebens letztlich kontrollieren können. Dann wird es uns aus der Hand gerissen. Dieser Schluss ist auch ein tröstlicher Hinweis, dass es doch in diesen chaotischen und beängstigenden Stunden, und das war beängstigend, wenn da so eine Hundertschaft oder mehr kommt mit ihren Knüppeln und wenn es jetzt wirklich ans Verhaften geht, dass auch in diesen beängstigenden, chaotischen Stunden es immer wieder Einzelne gab, die wenigstens versucht haben, Jesus nicht im Stich zu lassen und die bereit gewesen sind, sich um Jesu Willen in Gefahr zu bringen. Und mit Markus ist es richtig gut ausgegangen. Zwischendurch gab es mal einige Streitereien, darüber lesen wir auch im Neuen Testament. Aber in seinem letzten Brief, in seinem Vermächtnis, da wird Paulus schreiben, in 2. Timotheus 4, Vers 11, und das ist wahrscheinlich mehr als 30 Jahre später. In 2. Timotheus 4, Vers 11 wird Paulus schreiben, nur Lukas ist bei mir. Nimm Markus zu dir und bringe ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Dieser Markus wird das gewesen sein. Mehr als 30 Jahre später. Und Paulus stellt ihm dieses herrliche Zeugnis aus. Er ist mir immer noch sehr nützlich zum Dienst. Er hat durchgehalten. Der Herr hat ihn festgehalten. Wir kommen zum Schluss. Heute am Ewigkeitssonntag. Und damit schließt sich der Kreis. Da kann uns dieses Schlafgewand aber auch noch als ein Bild dienen. Auch wenn das hier nicht im Text steht. Das muss ich ganz deutlich sagen. Aber es kann uns trotzdem als ein Bild dienen für jene Hülle, die wir alle einmal ablegen müssen. Und die uns dann auch weggerissen wird. Die Hülle dieses Leibes. Und das kann schwer werden. Das weiß auch Paulus. Der sagt, ach, es wäre mir am liebsten, wenn es mir erspart bliebe, 2. Korinther. Es ist schwer, aber es ist trotzdem nicht zum Verzweifeln. Denn einerseits stehen wir dann entblößt vor Gott und seinem Gericht. Amos 2, Vers 16. Wir stehen entblößt vor Gott und seinem Gericht. Hebräer 9, Vers 27 sagt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht Gottes. Und alle Hüllen, die wir uns selber zusammennähen, können dann unsere schlimmste Blöße vor Gott nicht zudecken. Die Hülle unserer Anständigkeit wird sie nicht zudecken. Die Hülle unserer guten Taten wird sie nicht zudecken. Die Hülle unseres frommen Lebens wird diese Blöße nicht zudecken. Die Hülle unserer christlichen Tradition wird diese Blöße nicht zudecken. Alle Hüllen werden fallen. Es wird alles wegfallen, wie die Hüllen hier in diesem Text. Jesaja 64, Vers 5 schreibt, alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein besudeltes Kleid. Alles, was wir irgendwie meinen, durch unsere Frömmigkeit zusammentragen zu können, um uns vor Gott einigermaßen gut darzustellen, wird weggewischt werden, die Hüllen fallen. Und dann gibt es nur eine einzige Hülle. Es gibt nur ein einziges Kleid, das uns sicher schützen kann. Und Jesus hat versprochen, ich lasse dich nicht bloß da stehen. Ich lasse den, der sich zu mir flüchtet, niemals bloß dastehen. Und Offenbarung 3, Vers 5 sagt, wer überwindet, und das heißt nicht, wer stark genug ist, um durchzuhalten, sondern das heißt, wer sich an Jesus klammert, wer sich allein auf ihn verlässt, wer sagt, Herr, nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Ich brauche dich. Und wenn du mich nicht festhalten würdest, würde ich morgen Richtung Hölle gehen. Aber ich verlasse mich auf dich und ich vertraue dir. Wer überwindet, sagt Jesus, Offenbarung 3, 5, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und darum geht Jesus diesen Weg jetzt entschlossen bis zum Kreuz. Vom Garten Gethsemane aus, weiter. Jetzt werden sie ihn verhaften, jetzt werden sie ihn foltern, sie werden ihn verhören. Und dann werden sie ihn ans Kreuz schlagen. Und dann wird er auferstehen. Aber Jesus geht diesen Weg. Und Jesu Vergebung ist dann wie ein undurchdringlicher Schutzmantel. Ein Schutzmantel, in den er uns einhüllt. Und wissen Sie, das heißt Bekehrung. Das heißt echt zum Glauben kommen. Das heißt Manteltausch. Bekehrung ist Manteltausch. Ich gebe mein altes schmutziges Gewand weg und sage, das hilft nichts, damit kann ich mich nicht retten. Und ich nehme es voller Dank und Beschämung an, dass du, Jesus, mir meine ganzen zerschlissenen Hüllen wegnimmst. Die brauche ich auch nicht mehr. Und dass du mich einhüllst in deinen Schutzmantel. Und das ist die einzige Hülle, die nicht fallen wird, sondern in Ewigkeit Bestand hat. Und deswegen wollen wir voller Dankbarkeit, Beschämung und Glück das Lied miteinander singen, was jetzt folgen wird, sein Kleid für meins. Ein Tausch, so wunderbar, ein Schuldgewand trug er, das meines war. Er hat sich dieses besudelte Kleid angezogen. Gerechtigkeit umhüllt mich, den Rebell, ich leb in ihm. Er starb an meiner Stelle. Und dann kommt dieser Refrain, den ich vorhin als Testrefrain genannt habe. Jesus, mein Herr, ein Opfer, wunderbar, selbst wahrer Gott, von Gott verlassen war, aus Lieb erkauft gehört mein Leben, ihm allein, mein Preis, mein Lob, mein Alles ist nun sein. Sein Kleid für meins, ein Grund zur Furcht bleibt nicht, denn den Vollkommenen traf des Herrn Gericht. Gerecht gemacht aus Werken, die nicht mein, dank Jesu Tod und Leben bin ich rein. Sein Kleid für meins, Gerechtigkeit erfüllt, den Zorn des Vaters Jesus hat gestillt. Er trank den Kelch und rief, es ist vollbracht. Mit seinem Blut hat er mich heil gemacht. Sein Kleid für meins, solch Schmerz war nie gekannt. Vom Sohn als Feind hat Gott sich abgewandt. Als ob ich's war, verflucht wurde er allein. Als ob er's war, begrüßt werd ich daheim. Und wenn ich dort ankomme, dann wird der Vater mich begrüßen, als ob ich sein Sohn wäre. Als ob ich Jesus wäre, als ob du Jesus wärst. Warum? Weil wir eingehüllt sind in seinen Mantel, in das Kleid seiner Gerechtigkeit. Und das hat Bestand in alle Ewigkeit. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr. Herr, wir danken dir so sehr, dass du uns mit diesem Text davor warnst, uns auf irgendwelche Höhlen zu verlassen, die nichts wirklich sichern und schützen können. Bewahre uns davor, Herr. Bewahre uns davor, auf etwas zu setzen, was nicht trägt. Wir wollen uns ganz an dich klammern, an dich allein. Und wir danken dir, dass du uns deine absolut gültige Zusage gegeben hast in deinem Wort. Und wir bitten dich, Herr, dort, wo Menschen sind, die sich sicher fühlen, aber in einem Scheinglauben verharren. Ach, lass es ihnen doch deutlich werden, Herr. Du allein siehst das ja. Die Jünger haben es nicht gesehen, was mit Judas war. Und danke, dass du dich erbarmen willst, Herr, dass du rufst, dass du immer noch rufst und dass du den Mantel deiner Gerechtigkeit weit ausgestreckt offen hältst, damit Sünder da hinein flüchten können. Herr, dir sei alle Ehre und wir danken dir von ganzem, ganzem Herzen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.